Manche kennen mich vielleicht so gut, dass sie wissen, dass ich Käse liebe. Und damit meine ich nicht unbedingt den Käse auf dem Brot, sondern vielmehr im Essen. Und wenn Christina etwas Leckeres zubereitet, wo Käse benötigt wird, fragt sie mich manchmal, ob es genug Käse drin ist. Und ich denke mir, es kann nie genug sein. Gerade auf der Pizza, also Lasagne, Pizza und andere Sachen, aber gerade auf der Pizza, da kann immer mehr Käse sein, vor allem wenn man so ein Pizzastück abzieht und man sieht die Fäden, wie sie zu den anderen Pizzastücken verbunden sind. Ich hoffe, ihr seid nicht alle jetzt hungrig und seid nicht mehr konzentriert dabei. Doch genau unser Predigttext heute in 1. Samuel 24 ist so ein Stück Pizza, verbunden durch den Käse im Kontext. Und zwar in Kapitel 25 und 26. Es ist das gleiche Thema. Wir als Leser wissen nämlich schon lange, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Und die Kapitel 24 bis 26 zeigen, dass ein Mann nach Gottes eigenem Herzen das von Gott versprochene Königtum nicht an sich reißt, sondern darauf wartet, dass es ihm gegeben wird. David vertraut Gott. Mit kaum Zeit zum Durchatmen nimmt uns der Autor mit in die nächste Geschichte zwischen Saul und David. Von der Wüste Mannon und dem Berg, wo David und Saul sich fast begegnet sind, flieht er nach En-Gedi. Doch lasst uns die Geschichte zusammen lesen. Schlag mit mir auf. 1. Samuel, Kapitel 24. 1. Samuel, Kapitel 24 in unserer Gemeindebibel, die Seite 364. Und David zog von dort hinauf und blieb auf dem Berghöhe von En-Gedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, da wurde ihm berichtet: Siehe, David ist in der Wüste von En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen auf den Steinbockfelsen. Und als er zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. So hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ ihn nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Saul aber machte sich auf aus der Höhle und ging seines Weges. Danach machte sich auch David auf und verließ die Höhle und rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König! Da sah Saul hinter sich, und David neigte sein Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf die Worte der Leute, die sagen: Siehe, David sucht dein Unglück? Siehe, an diesem Tag siehst du mit eigenen Augen, dass dich der Herr heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat, und man sagte mir, ich soll dich töten. Aber es war mir leid um dich, denn ich sprach: Ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Nun siehe, mein Vater, sieh doch den Zipfel deines Obergewands in meiner Hand. Da ich nur den Zipfel deines Obergewands abschnitt und dich nicht umbrachte, so erkenne und siehe daraus, dass nichts Böses in meiner Hand ist. Auch keine Übertretung. Ich habe auch nicht an dir gesündigt, du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir, und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Wie man nach dem alten Sprichwort sagt: Von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wen verfolgst du, König von Israel? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem Floh? Der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir, und er sehe danach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht vor deiner Hand. Und es geschah, als David aufgehört hatte, diese Worte zu Saul zu reden, da sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Und er sprach zu David: Du bist gerechter als ich, denn du hast mir mit Gutem vergolten, ich aber habe dir mit Bösem vergolten. Und du hast heute bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast, weil der Herr mich in deine Hand gegeben hat, und du hast mich doch nicht umgebracht. Und wie sollte jemanden seinen Feind finden und ihn friedlich seines Weges ziehen lassen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Und nun siehe, ich weiß, dass du gewiss König werden wirst und dass das Königreich Israel in deiner Hand bestehen wird. So schwöre mir nur bei dem Herrn, dass du meinen Samen nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht vertilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor dem Saul. Da zog Saul heim, David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf. Soweit Gottes vollkommenes und unfehlbares Wort. Das Predigtthema, das wir in diesem Kapitel sehen, habe ich jetzt so genannt, wie du es im Hand auch lesen kannst: Vertraue auf Gott. Vertraue auf Gott, denn zwei Dinge kommen aus dem Text heraus. Und der erste Punkt ist, mit dem wir auch gleich starten: Gott gibt uns die Weisheit, um keine Abkürzung zu nehmen. Vertraue auf Gott, denn Gott gibt uns die Weisheit, um keine Abkürzung zu nehmen. Lasst uns die Situation noch mal genauer anschauen. Der Autor nennt uns Engedi als den Ort, an dem alles stattfindet. Engedi ist eine Oase, weil sie dort am Toten Meer liegt. Also die Wüste Engedi hat auch Oasen, weil sie dort am Toten Meer liegt. Und David versteckt sich in eine Höhle an diesem Ort. Und der Autor ergibt uns nicht mal das Gefühl, dass David wirklich viel Zeit gehabt hatte, um sich zu verstecken vor Saul nach dem letzten Mal. Du erinnerst dich vielleicht, dass Saul David schon das letzte Mal fast gefangen hätte. Aber durch Gottes Vorsehung sind die Philister in das Land Israel eingefallen. Und ein unbekannter Knecht kam und holte Saul und rief ihm das und sagte ihm, dass die Philister eingefallen sind. Es scheint, als ob Saul ziemlich schnell die Philister besiegt hat oder sich um sie gekümmert hat und sich nun weiter auf David konzentriert. Und der Autor macht eigentlich, was ein Israelit tut: Er meidet, über die Philister zu reden, und so nimmt er nur einen Nebensatz, dass Saul fertig mit ihnen ist. Und genauso wie wir es in 1. Samuel 23 gelesen haben, von den Leuten, die immer berichtet haben, dem Saul oder dem David, was die anderen tun, es ist auch hier so. Saul wird wieder berichtet von irgendeinem, wo sich David befindet, nämlich in Engedi. Und so macht er sich auf mit 3000 auserlesenen Männern, um David zu fangen und zu töten. Jeder von diesen 3000 Mann starkem Heer ist von Saul gewollt, weil sie für diese Aufgabe die Richtigen sind. David hingegen hat gerade mal im Vergleich zu Saul 6000 Mann. Das erfahren wir aus dem nächsten Kapitel. Und auch aus dem Kontext vorher, aus 1. Samuel 22, wissen wir, dass Saul etwa 400 Mann, und aber eigentlich können wir sagen, die kompletten 600 Mann, Menschen waren, die ungewollt, die Not, in Schulden lebten, also eigentlich sozusagen der Rest oder die unterste Schicht der Gesellschaft. Das ist Davids 600 Mann starkes Heer im Vergleich zu den 3000 auserwählten Männern Sauls. Und menschlich gesehen wäre es eigentlich ziemlich dumm, eine Konfrontation mit Sauls Kriegsarmee zu suchen. Und so versteckte David sich mit seinen Männern in eine Höhle. Und nein, es ist kein Zufall, dass der König Saul in die gleiche Höhle geht, in der sich David mit seinen Männern versteckt. Denn wie schon im vorhergehenden Kapitel 23 ist auch hier wieder die Vorsehung das zentrale Thema, um das sich das eigentlich, und auch die nächsten Kapitel, worum sich eigentlich alles dreht. Die ganze Pizza, die durch den Käse verbunden ist, hat nur einen Belag, und das ist die Vorsehung Gottes. Es ist natürlich nichts Untypisches, dass man in eine Höhle geht. Denn die Höhlen waren eigentlich dazu da, um Schutz zu bieten. Schutz zum Beispiel vor der Sonne, aber auch Schutz in der Nacht vor Wilderern. Also gerade die Hirten, die Schafe hatten, haben dort Schutz gesucht. Und so hatte die Gegend einige Höhlen. Doch die Höhle, in die sich David versteckt hat, war groß genug, dass seine 600 Mann reingepasst haben und dass auch Saul, also nicht entdeckt wurde in der Höhle und dass sie auch mitbekommen, dass Saul in die Höhle geht. Doch was will Saul in der Höhle? Der Autor schreibt uns in Vers 4, dass er seine Füße bedecken will. Und vielleicht denkst du, dass Saul sich ausruhen möchte und sich hinlegt. Aber viele Bibelausleger sagen, dass der Autor genau das nicht meint. Wenn das nämlich der Fall wäre, würde der Autor vielmehr die Situation so beschreiben, wie wir es in 1. Samuel 26 finden, wo Saul sich hinlegt, um sich auszuruhen, nämlich zwischen seinen Männern. Der Autor meint hier sehr wahrscheinlich, dass Saul aufs Klo geht. Das ist der Grund, warum Saul in die Höhle geht. Und auch das Bild, dass man dabei in die Hocke geht und die Kleider, die unteren Füße bedecken, spricht für diese Auslegung. Das bedeutet natürlich nicht, dass Saul sich nicht hingelegt hat, denn das hat er wahrscheinlich auch danach getan. Und David und seine Männer bekommen alles mit. Und sie nutzen die Situation und sagen zu David in Vers 5, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Du kannst es dir ungefähr so vorstellen, 600 Mann stehen um David herum und wollen eigentlich im Chor singen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Aber das hätte Saul wahrscheinlich gehört und auf sie aufmerksam gemacht. Und ermutigt von den Worten seiner Männer, geht David ganz leise hin zu Saul und schneidet einen Zipfel ab von seinem Obergewand. Er hat Saul nicht verletzt, er hat ihm nichts getan. Doch dann, was dann passiert, hat wahrscheinlich keiner von diesen Männern gedacht. David bekommt ein schlechtes Gewissen wegen seiner Tat. Sein Herz fängt an zu schlagen und ich denke, jeder von uns weiß, was es bedeutet. Würde es nicht schlagen, wäre er tot. Aber er merkt es, dass sein Herz schlägt, er hat ein schlechtes Gewissen. Und so geht David zurück zu seinen Männern und er tadelt sie für die Worte, die sie getan haben und er hält sie sogar zurück. Also er tut sie beiseite und stoppt sie, dass keiner von seinen Männern Saul etwas antut. Doch was ist passiert? Sehr schnell überlesen wir die Tatsache, dass die Männer Davids das Wort Gottes nicht richtig angewandt haben. War es wirklich eine Verheißung Gottes, dass Gott den Saul in Davids Hände gegeben hat, wie es die Männer gesagt haben? Wenn wir in Davids Vergangenheit nach dieser Verheißung suchen, dann müssen wir nicht weit gehen, um genau das herauszufinden, was Gott zu ihm gesagt hat. Wenn du umblätterst, nur eine einzige Seite zurück in deiner Bibel, in 1. Samuel 23 und du dir den Vers 4 anschaust, 1. Samuel 23, Vers 4, da fragte David den Herrn wieder und der Herr antwortete ihm und sprach, das ist die Verheißung. Mache dich auf, zieh hinab nach Kehila, denn ich will die Philister in deine Hand geben. Damals haben die Männer Davids das genauso mitbekommen, weil sie ja Angst hatten, gegen die Philister zu kämpfen in Kehila. Und David fragt Gott ein zweites Mal zu diesem Zeitpunkt. Und diese Wahrheit, die die Männer gehört haben, wenden sie nun auf eine andere Situation an. Die Philister waren ja die Feinde Davids. Also die Feinde Israel und damit auch die Feinde Davids. Und wenn wir nun das verbinden, irgendwie, wie dies die Männer gemacht haben, dann können wir das ungefähr so verstehen. Gott hat gesagt, mache dich auf, zieh hinab nach Kehila, denn ich will die Feinde in deine Hand geben. Und dann hört sich das schon viel mehr an nach dem, was die Männer dem David gesagt haben. Doch die Verheißung Gottes hat sich in diesem Fall auf die Philister bezogen und kann nicht auf jede Situation angewandt werden. Und das musste David verstehen und das hat er auch. Es schien nämlich eine Abkürzung für David zu geben, um an den Thron zu kommen. Die Männer Davids haben aus der Situation eine Vorsehung gemacht, anstatt darin die Versuchung zu sehen. Und das ist leider auch etwas, was heute passiert in vielen Gemeinden, dass das Wort Gottes falsch angewandt wird, um eine Abkürzung zu nehmen. Eine Verheißung zum Beispiel, die uns Paulus im Römerbrief gibt, ich denke, jeder von uns kennt die, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Doch bedeutet das, dass Gott nicht will, dass seine Kinder nicht krank werden? Dass Gott nicht will, dass seine Kinder arm sind? Dass Gott will, dass seine Kinder ihr bestes Leben hier auf dieser Erde haben? Ist das, was die Bibelstelle das sagt? Oder Kolosser? Kolosser 3, Vers 15, dort lesen wir: Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Bedeutet diese Stelle, dass wir den Frieden haben sollen um jeden Preis? Auch wenn die Lehre eine andere ist, wie wir sie in der Bibel finden? Ja, Frieden ist wichtiger als die Lehre. So wird die Bibelstelle angewandt. Oder die Verheißung aus Matthäus 10, die Verse 19 bis 20, Matthäus 10, die Verse 19 bis 20, dort sagt Jesus: So sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jeder Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Wir müssen uns nicht mehr auf die Predigt vorbereiten, auf die Verkündigung vom Wort Gottes, weil der Geist es ja macht. Wenn wir uns vorbereiten, dann dämpfen wir doch das Wirken des Heiligen Geistes. So in etwa gibt es eine Auslegung. Das sind aber alles falsche Anwendungen, die aus nur drei Bibelstellen, die ich genannt habe, genommen werden. Und es gibt viele davon. Und so wird das Wort Gottes heute verdreht und auf den Menschen angewandt, damit es sich schön anhört und für uns Christen einfach anhört. Und wir neigen dazu, Gottes Verheißungen falsch zu verstehen. Gott hatte David zugesichert, dass er ihn vor Saul retten würde. Und seine Männer deuteten dies als Vollmacht, um Saul zu töten. Und wir neigen dazu, Gottes Vorsehung falsch zu verstehen. Und weil es jetzt in Davids Macht stand, ihn zu töten, schlossen seine Männer, dass es recht war, ihn zu töten. Es wäre danach viel einfacher für David gewesen. Nach monatelangem Fliehen vor Saul, nach unzähligen schlaflosen Nächten, eine schlimme Situation nach der anderen und das alles wegen Saul. Es könnte jetzt ein Ende haben. Diese Abkürzung an den Thron würde David weitere Leiden ersparen, die wir auch gemeinsam sehen werden in den nächsten Kapiteln. David wusste, dass er irgendwann mal der König von Israel wird. Zuletzt hat es sein bester Freund Jonathan zu ihm gesagt, als er ihn gestärkt hat in Gott. Doch für David war es auch wichtig, wie er König wird. Denn genau so wusste David nämlich auch, dass Saul in dieser Position war, weil Gott ihn als ersten König durch Samuel gesalbt hat. Und dass auch Gott dafür sorgen würde, Saul wieder abzusetzen und David als König einzusetzen. Und so war es eine Versuchung zur Abkürzung und keine Verheißung Gottes, die wir in diesem Abschnitt finden. Doch Gott hat David die Weisheit gegeben, genau das zu sehen und diese Abkürzung nicht zu nehmen. Und nachdem Saul die Höhle nun verlassen hat, geht nun auch David raus und ruft ihn nach und hält nun seine Rede. Und diese Rede zeigt uns die zweite Wahrheit, die uns der Autor mitgibt. Du kannst Gott vertrauen, weil er uns die Ausdauer gibt, um auf seine Lösung und uns auf seine Lösung zu verlassen. Das ist der zweite Punkt, den wir in diesem Abschnitt finden. Wir werden in diesem zweiten Abschnitt besonders die Worte Davids anschauen, aus den Versen 12 bis 15. Auch der König Saul hält eine Rede in den Versen 16 bis 22, wir haben es gemeinsam gelesen. Doch es gibt eigentlich keinen Grund, diese genauso intensiv anzuschauen wie Davids Rede. Sauls Rede entstand daraus, dass er von der Tat Davids beeindruckt war. Und was jeder von uns eigentlich wäre, wenn wir in Sauls Lage wären. Nachdem du nämlich auf der Toilette warst und dich ausgeruht hast, verlässt du deine Höhle und auf einmal hörst du jemanden hinter dir deinen Namen rufen. Und du drehst dich um und du siehst deinen Feind, wie er sein Gesicht auf den Boden richtet, wie er sich niederkniet und ein Stück von einem königlichen Umhang hochhält. Und dann verstehst du auf einmal, dass du nur Zentimeter entfernt warst von der Ewigkeit. Und doch stehst du auf deinen Füßen und lebst. Und so ein Erlebnis kann einen Menschen beeindrucken. Und dieses Erlebnis hat Saul beeindruckt. Und so müssen wir nicht so sehr Aufmerksamkeit den Worten Sauls schenken. Denn so sehr Saul auch beeindruckt war von der Tat Davids, wenn wir vorblättern, dann sehen wir, dass er darüber hinwegkommt. Und dass er später dort wieder sein wird, wo er am Anfang dieses Kapitels war, nämlich zu versuchen, David zu fangen und zu töten. Deswegen können wir seine Worte nicht so ernst nehmen, auch wenn natürlich seine Worte David nochmal ermutigen und ihm die Verheißung Gottes, die er schon vom Jonathan gehört hat, ein paar Tage später, nochmal vom König Saul höchstpersönlich hört, dass nämlich Gott ihn zum König über Israel machen wird. Und auch wenn Saul genau das gesagt hat, hält ihn das ein paar Tage später nicht mehr davon ab, wieder nach dem Tod Davids zu suchen. Doch lasst uns in die Verse 12, 13 und 16 schauen und diese nochmal gemeinsam lesen, weil David mit seiner Handlung sich auf Gottes gerechtes Gericht beruft. Die Verse 12, 13 und 16 in unserem Predigttext. Lasst uns die gemeinsam nochmal anschauen. Und siehe, mein Vater, sieh doch den Zipfel deines Obergewands in meiner Hand. Da ich nur den Zipfel deines Obergewands abgeschnitten und dich nicht umbrachte, so erkenne und siehe daraus, dass nichts Böses in meiner Hand ist. Auch keine Übertretung. Ich habe auch nicht an dir gesündigt. Du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir, und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Vers 16. Der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir, und er sehe danach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht von deiner Hand. David sucht seine Sicherheit nicht in der Hoffnung, dass Saul einen Sinneswandel bekommt und ihn auf einmal nicht mehr sucht. David sucht auch keine Sicherheit in irgendeinem Versprechen, das Saul ihm vielleicht irgendwann mal macht, ihm nicht mehr nach dem Leben zu trachten. Sondern David bringt seinen Fall vor Gott. Und Gott allein soll ihm Recht schaffen. Er spricht Saul mit Vater an. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist Saul der Schwiegervater von David. Das dürfen wir nicht vergessen, denn Saul hat seiner Tochter dem David gegeben und sie haben geheiratet. Aber auch, weil David in einer besonderen Beziehung zu Saul steht. Saul ist immer noch sein König. Und diesen Respekt erweist David als ein Knecht seinem König. Und er will keine Hand an ihm legen. Wir sehen, dass an dieser Stelle David niemals Saul als seinen Feind gesehen hat, sondern als Gesalbten Gottes. Und so bringt er seinen Fall vor Gott und er ist zuversichtlich, dass Gott für ihn Rache an Saul vollbringen wird und David Recht schafft. David sagt aber nicht nur, dass er seine Hand nicht über Saul machen will, sondern auch, dass er es nicht machen kann. Und das macht er nämlich in dem Sprichwort, das er hier verwendet. In dem Sprichwort im Vers 14 sagt er, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit. Ähnlich hat es auch Jesus im Neuen Testament gesagt: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. In Matthäus 7, die Verse 16 bis 17, kannst du das finden. David will nur nicht, sondern er kann auch nicht, weil er ein Kind Gottes ist. Und er geht so weit, dass er sich vor Saul sogar so demütigt und sich als toten Hund oder als einzelnen Floh bezeichnet. Er spielt keine falsche Bescheidenheit, sondern er demütigt sich vor dem gesalbten König Israels. Doch gleichzeitig stellt er die Frage: Saul, welche Ehre hättest du denn, wenn du auf einem toten Hund rumtrampelst? Welche Freude hast du denn, nach einem einzelnen Floh zu suchen, der sich auch noch so gut verstecken kann? Und selbst wenn Saul genau das macht, er will auf einem toten Hund rumtrampeln und irgendwelche Ehre bekommen, er will diesen einzelnen Floh fangen, zeigt uns David sein Geheimnis in Vers 16. Warum er nämlich mit Ausdauer darauf wartet, dass Gott seinen Fall behandelt. David zeigt nämlich in diesem Kontext, dass er die Gewissheit hat, dass Gott sein gerechtes Gericht über seine Feinde bringen wird und ihm rächen wird an seinen Feinden. Das ist die Gewissheit, die David hat. David nimmt nicht eine schnelle Lösung in Kauf, sondern er vertraut darauf, dass Gott ihm eine Lösung gibt, auch wenn die vielleicht viel später kommt in seinem Leben und er noch viel Leid erleben wird. In Gott hat David sein Vertrauen gelegt und bringt ihm auch seine Klage vor seinen Füßen. Wir haben in der Schriftlesung im Psalm 7 gemeinsam gelesen. Und einige Bibelkommentatoren nehmen an, dass David diesen Psalm genau zu dieser Zeit geschrieben hat. Hier meint David in der Einleitung dieses Psalms, wo er den Kusch erwähnt, Saul, weil er ein Benjaminiter ist. Und auch das Thema in diesem Psalm 7 zeigt uns den Kontext, den auch wir heute haben, nämlich, dass Gottes gerechtes Gericht kommen wird. Der Psalmist fleht darum, dass Gott richten soll. Und ich kann auch hier wieder nur empfehlen, dir den Psalm anzuschauen, vor allem, weil du jetzt auch den Kontext verstehst, in dem er gehört hast, in dem er entstanden ist. Lasst mich die Verse 11 bis 12 in diesem Psalm 7 lesen. Die Verse 11 und 12 im Psalm 7. Dort schreibt David: Mein Schild ist bei Gott, der den von Herzen Aufrichtigen hilft. In Vers 12: Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. David wird und will nicht als Richter in dieser Sache zwischen ihn und Saul sich hinstellen, weil er genau weiß, dass es einen viel besseren, einen viel größeren, einen unparteiischen Richter gibt, vor dem er seinen Fall hinlegen kann, und das ist Gott. Und genauso dürfen wir auch als Kinder Gottes uns auf Gott stürzen, ihm unsere Klage vor die Füße legen. Ihm vertrauen, dass er für unsere Sache Recht schaffen wird, dass er Rache üben wird an unseren Feinden. Und Paulus wusste das auch, als er den Römerbrief schreibt. In Römer Kapitel 12, Vers 19 schreibt Paulus: Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache und ich will vergelten, spricht der Herr. David verlässt sich nicht nur auf die Rache und dass Gott seinen Fall sich annimmt, sondern wir sehen auch aus unserem Kontext viel mehr, dass es sogar eine Bitte ist an Gott. David bittet Gott für die Rache und dass er sein Gericht üben soll. Und du denkst dir vielleicht, David bittet um Rache? Ja, das ist schon krass. Doch wir haben es das letzte Mal selber gesehen, als wir uns angeschaut haben in 1. Samuel 23, dass David aus diesem Kontext heraus, dem Psalm 54, geschrieben hat, wo sich David wieder vor Saul versteckt hat. Und dort schreibt er in diesem Psalm 54, Vers 7, also eine Geschichte vorher: Er wird mein Feind ihrer Bosheit vergelten. Und dann fordert David auf: Vertilge sie nach deiner Treue. Und auch in dem Psalm 58, in Versen 7 bis 9, sehen wir den Psalmisten, der Gott anfleht, Rache zu üben an seinen Feinden. Oder der bekannte Psalm 139. Und jeder denkt, wenn er 139 hört, es ist so ein schöner Psalm, den David schreibt. Denn er schreibt dort: Ob ich sitze oder stehe, so weißt du es. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Vers 7 im Psalm 139. Und dann lesen wir weiter und wir lesen weiter. Und dann kommen wir zum Vers 19. Und David schreibt: Ach, wollest du, oh Gott, den Gottlosen töten? Und ihre Blutgier weicht von mir. Psalmisten haben ihre Gefühle gegenüber den Gottlosen so ausgedrückt und Gott angefleht, Rache zu üben. Wir haben solche Vorbehalte, solche Gebete zu sprechen. Doch wir dürfen nicht vergessen, David fleht nicht nach seiner Gerechtigkeit zu richten. Und auch wir dürfen es nicht. Es geht nicht darum, dass wir nach unserer Beurteilung der Situation darum bitten, dass Gott handelt. Denn wir sind Sünder und verfehlen und beurteilen Situationen schlecht. Es geht um den Maßstab Gottes, nach dem David ruft, und danach soll er richten. Es geht um Gottes Gericht, um Gottes gerechtes Gericht, das er ausführen soll. Und Gott tut es. Wir als Menschen sollen nicht Rache üben an den Menschen, sondern wir sollen unseren Fall Gott geben. Wir dürfen darum bitten, wir dürfen Gott anflehen, dass er sich darum kümmert, was Menschen uns antun. Und vielleicht verstehst du jetzt einige Psalme besser, nachdem du weißt, wie sie danach gefleht haben, dass Gott sein gerechtes Gericht ausführt, dass er Rache übt an den Feinden Israels. Trotz der Worte Davids, dass Gott als gerechter Richter zwischen Saul und David steht, ist König Saul beeindruckt von Davids Tat und er nennt ihn sogar beim Namen. Wir wissen, eigentlich hat Saul vermieden, seine Feinde mit Namen zu benennen. Er sagt, der Sohn Isais. Und nur wenn er gedrängt wird, den Namen Davids zu sagen, dann tut er es auch. Aber hier nennt er ihn David. Beim Namen. Und Vers 18 sagt er: Du bist gerechter als ich, denn du hast mir mit Gutem vergolten, ich aber habe dir mit Bösem vergolten. David hatte Geduld, er hatte die Ausdauer, darauf zu vertrauen, dass Gott sich seinen Fall annimmt. Und deswegen hat er keine Vergeltung gesucht oder nichts Böses dem Saul antun wollen, sondern er handelte gut an ihm, er verschonte sein Leben. Doch wir wissen, dass David nur ein Typus ist für jemanden Größeren, der nicht nur seine Feinde verschont hat, sondern vielmehr noch, der sein Leben geopfert hat für Menschen, die noch Sünder waren. Und ich spreche von unserem Herrn Jesus Christus, der es nicht für ein, er hielt es nicht fest, Gott gleich zu sein. Er legte sein Obergewand ab, er wurde Mensch. Und er suchte nicht das Böse gegenüber den Sündern, sondern er gab sein Leben für Sünder hin. Und so dürfen wir in dieser Wahrheit, dass wir Kinder Gottes sind, durch das Werk Jesu Christi, alle unsere Anliegen, die wir haben, Gott anbefehlen und darum bitten, dass er uns Weisheit gibt, wie David, eine Versuchung nicht als Verheißung darzustellen, und dass er uns auch Ausdauer gibt, darauf zu warten, dass er eingreift in unserer schwierigen Situation. Wir dürfen als Kinder Gottes darum bitten, dass Gott sein gerechtes Gericht ausführt. Ich möchte die Predigt schließen, bevor wir dann ins Gebet gehen, mit dem Psalm 37, Vers 34. Psalm 37, Vers 34. Harre auf den Herrn und bewahre seinen Weg, so wird er dich erhöhen, dass du das Land erbst. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du es sehen. Amen.